Ja, guten Morgen zusammen. Ich wünsche Ihnen noch ein frohes neues Jahr, kann man noch sagen, habe ich gedacht. Wir haben uns noch nicht gesehen, dann darf ich das ruhig wünschen. Und ich wünsche euch vor allen Dingen, dass ihr erlebt, dass Jesus euch zeigt, wo es lang geht. Das ist das Wichtigste. Ich soll kurz über meine Arbeit berichten. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten das kennen. Trotzdem sage ich es nochmal kurz. Wir machen Inklusionsfußball, also Gemeindegründungsprojekt mit Inklusionsfußball. Wir haben da circa 70 Kinder mit Behinderungen, die bei uns im Inklusionsfußball spielen. Mittlerweile machen wir auch eine Mini-Kicker-Gruppe. Das sind auch nochmal 70 Kinder von 2 bis 5, die da Fußball spielen. Und ab diesem Jahr, ab 1. März, werden wir ein Reha-Training für Kinder mit Behinderungen, mit geistigen Behinderungen anbieten. Dafür habe ich einen Reha-Schein gemacht, also ein Reha-Trainerschein, sehr interessant. Da kommen dann solche Sachen auch zu, wie Sicherheit und polizeiliche Führungszeugnisse für Mitarbeiter, die in der Kinderarbeit tätig sind. Das ist der positive Aspekt. Der negative Aspekt ist genau dasselbe wie bei euch. Jesus hat mal gesagt, Arbeit ist viel, aber Arbeiter sind wenig. Und genau das spüren wir auch. Wenig Leute, die mithelfen, obwohl wir viele Kinder haben, die Familien haben und die gerne bereit sind, auch zu Veranstaltungen zu kommen, ist es kaum möglich, das aufrechtzuerhalten, weil so viele nicht mitmachen. Leider auch in Solingen. Gut, das in der Kürze. Ihr dürft mich nachher ruhig noch gerne fragen, wenn ihr irgendwelche Sachen habt. Meine Predigt habe ich überschrieben mit das zweifache Ich. Das erklärt sich noch nicht direkt. Das ist immer schön, wenn man den Gottesdienstleitern solche Sachen schickt, dann sagen die immer, oh toll, was mache ich denn damit? Aber gleich wird es rauskommen und ihr werdet verstehen, was ich damit meine. Kennt ihr Dr. Jekyll? Kennt jemand Dr. Jekyll? Ja, so ein paar Weltliteratur, ne? Dr. Jekyll ist die Erzählung von Stevenson. Und das Buch heißt Der seltsame Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und in diesem Roman kommt Dr. Jekyll zu der Erkenntnis, dass sich in seiner Seele zwei Ichs befinden. Das ist zum einen der liebevolle und fürsorgliche, der tolle Henry Jekyll. So heißt er mit Vornamen. Das ist der Mann, mit dem man gerne befreundet ist, mit dem man gerne ausgeht, der ist gebildet, höflich und stets bemüht. Und dann gibt es in ihm drin aber noch so ein anderes Ich, gegen das er kämpft und das er versucht, unter allen Umständen zu unterdrücken. Das ist der Mann, dem man im Dunkeln lieber nicht begegnen möchte. Voller Wut und Hass zerstört er alles, was ihm in den Weg kommt oder ihn nervt. Und er nimmt sich einfach, was er will, wenn er es haben will. Ohne Rücksicht auf die anderen. Ein Mann, den man meidet, mit dem man am liebsten nichts zu tun haben will. Ja, nicht mal Dr. Jekyll möchte mit ihm was zu tun haben und deshalb gibt er ihm einen anderen Namen und nennt ihn Edward Hyde. Und der Name Hyde ist dabei eine Anspielung auf das englische Wort für hässlich und verborgen. Sehr spannend. Und so erlebt Dr. Jekyll sich als Mensch mit zwei Seiten. Eine Schokoladenseite, die er gerne anderen zeigt, die er gerne nach vorne trägt und die freundlich und gebildet ist. Und eine andere Seite, eine dunkle Seite, die man am liebsten verstecken möchte. Kennt ihr das? Dass ihr das Gefühl habt, dass so zwei Seiten in euch leben? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne das sehr gut. Da ist zum einen meine Schokoladenseite, die jeder sehen darf. Ihr heute Morgen, wenn ich unterwegs bin, wenn ich Sponsoren suche oder predige, dann gibt es eine sehr freundliche und liebevolle Seite, die ich gerne nach außen trage, mit der ich Menschen gewinnen kann für unsere Projekte und für Sponsoring. Aber es gibt auch eine andere Seite. Auch aus Schokolade vielleicht, aber viel, viel dunkler. Das sind die Eigenschaften, die ich gerne verstecke, von denen ich eigentlich nicht möchte, dass irgendjemand sie entdeckt oder mitbekommt. Sie ärgern mich und ich kämpfe auch dagegen an. Aber manchmal, wenn ich gestresst bin oder wenn wie man den Sohn sagt, ich die Schnauze voll habe, dann lasse ich ihn freien Lauf. Und ehrlich, das tut manchmal echt gut. Nicht mehr sich zurückhalten müssen und mal den Rotz rauszulassen und alles sagen zu können, was einen so stört. Wenn man mal keine Rücksicht nehmen muss, aber danach fühlt man sich nicht wirklich gut. Und meistens so, das, was man in so kurzer Zeit zerstört hat, dauert oft sehr lange, bis man es wieder aufgebaut hat und bis es wieder geheilt ist. Und so hat Dr. Jekyll den Eindruck, dass die böse Seite in ihm, das, was er so von sich kennt, die gute Seite blockiert, die er eigentlich fördern möchte und die er nach vorne bringen möchte. Er will Gutes tun, möchte sich ganz selbstlos hingeben, aber wird immer wieder durch seine böse Seite daran gehindert, konsequent gut zu sein. Und dann kommt er auf eine Idee. Diese beiden Seiten müsste man doch voneinander trennen. Das sind doch zwei völlig unterschiedliche Charaktere. Und er forscht und findet einen Trank, der ihm die Möglichkeit gibt, tagsüber sein gutes Ich frei von den Einflüssen des Bösen auszuleben, ihm Raum zu geben. Und seinem Ziel näher zu kommen, ein guter Mensch zu werden. Und nachts lässt er dann dem Bösen freien Raum, damit er sich entfalten kann, Mr. Hyde. Doch als er seinen Trank abends das erste Mal ausprobiert und das Böse in ihm sichtbar wird, ja, da ist es viel böser, als er jemals erwartet hatte. Und er beschreibt diesen Zustand mit den Worten, die uns an ein klassisches christliches Zeugnis erinnern. Er schreibt: Mit dem ersten Atemzug in diesem neuen Leben wusste ich, dass ich schlechter, 10-mal schlechter geworden war, ein Sklave des ursprünglichen Bösen in mir. Das, was ich aus meiner Seele herauslöste und allein aussandte, um seinem Vergnügen nachzugehen, war ein von Grund auf boshaftes und schändliches Geschöpf. All seine Handlungen und Gedanken waren selbstsüchtig. Der böse Edward Hyde denkt nur an sich selbst. Und ihm ist es völlig egal, wenn er alles andere um sich herum verletzt. Um zu bekommen, was er will, tut er, was er tun muss. Und dafür geht er sogar über Leichen. Kennt ihr das auch? Dass in dem Moment, wo man so explodiert, dass einem die Folgen da völlig egal sind, in dem Moment, völlig wurscht, das muss jetzt raus, ich explodiere und das muss der andere jetzt hören. Ich glaube, was Stevenson damit sagen will, ist, dass selbst in den besten Menschen, wenn auch gut versteckt, ein furchtbares Potenzial zu einem Egoismus liegt, der sich nur um sich selber dreht und bereit ist, über Leichen zu gehen. Das Elend dieser Welt geht auf das Konto rücksichtsloser Selbstverherrlichung. Und sie ist der Grund dafür, dass den Reichen und Mächtigen, und ehrlich, dazu gehören wir auch, das Los der Armen egal ist. Die Selbstverherrlichung ist die Ursache für die meisten Gewalttaten, für die meisten Verbrechen und Kriege in der Welt. Und sie ist Familienzerstörer Nummer 1. Meine Selbstverherrlichung, meine Selbstverwirklichung. Wir wollen unser egozentriertes Potenzial zum Bösen von uns selbst und anderen verstecken. Aber dann kommen die Situationen, wie bei Dr. Jekyll mit diesem Trank, und das alles bricht aus uns heraus. Irgendein Auslöser passiert und dann kommt es zum Vorschein. Habt ihr solche Auslöser? Ist ganz einfach bei mir. Ich setze mich in mein Auto und drehe den Schlüssel rum. Ja, ist so. Ihr lacht, aber ist so. Das ist einer bei mir, sagt meine Frau zumindest. Irgendwas muss da mit mir passieren. Und wisst ihr, wie man das Ganze noch steigern kann? Wenn ich an einer Kreuzung stehe und nach rechts abbiegen könnte, so eine freie Fahrt, rechts freie Fahrt, ja, Und irgendeiner vor mir bleibt 5 Meter vor dem anderen stehen, sodass ich nicht abbiegen kann. Oder, auch interessant, der möchte geradeaus weiter, stellt sich aber ganz nach rechts auf die Seite, sodass ich auch nicht abbiegen kann. Da wäre ich wahnsinnig, ehrlich. Das bringt mich zum Überschäumen. Auch schön ist, man fährt mit 30 auf eine grüne Ampel zu, wo 50 ist. Und in dem Moment, wo die gelb wird, fährt der vor dir schnell noch über die Ampel und du stehst dahinter. Das ist so ein Auslöser bei mir, da explodiere ich. Und dann stehst du da und denkst, nee, das sage ich jetzt besser nicht, was ich dann denke. Es ist nicht schön. Ja? Und manchmal äußere ich das auch und meine Frau schimpft dann immer über mich. Aber ich weiß nicht warum, aber es löst etwas in mir aus und macht mich wahnsinnig. Das bringt so meine dunkle Seite, eine meiner dunklen Seite zum Vorschein. Und das kann ich schlecht kontrollieren. Und deshalb, und jetzt Achtung, habe ich keinen Fisch auf meinem Auto. Es wäre kein gutes Zeugnis, so wie ich fahre manchmal. Und das ist genau das, was Paulus im Römerbrief Kapitel 3 meint. Er schreibt da, denn eben habe ich bewiesen, dass alle Menschen, ob Juden oder Nichtjuden, unter der Herrschaft der Sünde leben. Dasselbe sagt schon die Heilige Schrift. Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut, kein einziger. Ihre Worte bringen Tod und Verderben. Durch und durch verlogen ist all ihr Reden. Und was über ihre Lippen kommt, ist bösartig und todbringend wie Schlangengift. Ihr Mund ist voller Flüche und Gehässigkeiten. Sie sind schnell bereit, Blut zu vergießen. Sie hinterlassen eine Spur der Verwüstung und des Elends. Den Weg zum Frieden kennen sie nicht, denn sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Und weiter schreibt er, ich mache also ständig dieselben Erfahrungen. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freuden zu. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu einem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Das ist doch interessant. Das ist die Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und wenn wir ehrlich sind, ist es auch unsere Geschichte. Paulus sagt das zumindest von sich. Und Bonhoeffer hat das auch von sich gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr das Gedicht kennt. Wer bin ich? Kennt ihr das? Ja? Die Situation, wo er im Gefängnis ist und sagt, die anderen sehen mich als tollen, strahlenden Held und wenn die Tür zugeht, breche ich zusammen und zweifle an all dem, was da passiert. Und am Ende dieses Gedichts sagt er ja dann, wer bin ich eigentlich? Bin ich der, den die anderen in mir sehen, dieser Held, dieser starke Mann? Oder bin ich der, den ich selber in mir sehe, wenn ich alleine bin? Zusammengebrochen, elendig, und zu nichts in der Lage. Und dann sagt er am Ende, wer ich auch bin, dein bin ich, oh Gott. Aber Dr. Jekyll gibt nicht auf. Als er merkt, was er für ein Monster freigelassen hat, nimmt er den Kampf mit dem Bösen in sich auf. Und er geht den Weg der Religion. Er schwört feierlich, diesen Trank nie wieder zu nehmen. Und das hält er durch. Außerdem will er seine Sünden mit guten Taten aus der Welt schaffen. Die Motivation dahinter ist zum einen Buße zu tun, also die guten Taten sollen die bösen Taten wieder aufwiegen. Ich tue Buße. Und zum anderen sein böses Ich unter den guten Taten zu verschütten. So viel Gutes zu tun, dass das Böse nicht mehr auffällt. Und es funktioniert. Er ist für viele Menschen eine Bereicherung, eine Stütze. Er ändert sein Leben. Er engagiert sich für die Schwachen, Armen und Unterdrückten. Er hilft ihnen. Er setzt seine Begabungen ein. Und eines Tages sitzt er auf einer Parkbank und denkt über all das Gute nach, was er getan hat. Und dass er eigentlich trotz Mr. Hyde doch ein viel besserer Mensch geworden ist als die meisten anderen. Auch hier frage ich wieder, kommt euch das bekannt vor? Denken wir nicht auch so, gerade wir Christen? Sind wir Christen nicht in vielen Dingen viel besser als der Rest der Welt? Natürlich würden wir das so nie sagen. Das verbietet uns unsere Höflichkeit und Demut. Aber denken? Tun wir das nicht manchmal denken? Was für ein Satz, tun wir das nicht manchmal? Nein, denken wir das nicht manchmal? Ehrlich, wer hat das schon mal gedacht? Wer hat schon mal gedacht, wir sind besser als die anderen, als Christen? Ich schon. Und jetzt kommt das Spannende und deswegen habe ich dieses Beispiel genommen. Dann passiert in der Erzählung Folgendes. Also er berichtet darüber, dass er sich freut, wie gut er geworden ist und so. Und dann schreibt er, und ich lächelte, als ich mich mit den anderen verglich. Meinen tatkräftigen guten Willen, an der trägen Grausamkeit ihrer Unterlassung messend. Kaum hatte ich diesen selbstherrlichen Gedanken zu Ende gedacht, als mich ein Anfall entsetzlicher Übelkeit verbunden mit Schüttelfrost überkam. Ich blickte an mir herab. Ich war wieder Mr. Hyde. Das erste Mal verwandelte sich Dr. Jekyll ohne den Trank zu Mr. Hyde. Und das ist der Anfang vom Ende. Er verliert die Kontrolle und begeht am Ende Selbstmord, weil er diese Seite nicht mehr kontrollieren kann. Und merkt, wie sie ihn zerstört. Und ich glaube, Stevenson, dem Autor, gelingt ein tiefer Blick in unsere Seele. Wieso verwandelt sich Dr. Jekyll plötzlich ohne diesen Trank zu Mr. Hyde? Wie viele Menschen weiß Dr. Jekyll, dass er ein Sünder ist und versucht, seine Schuld unter einem Berg von guten Taten zu verbergen. Er versucht, besser zu werden. Aber durch diesen Versuch wird sein Egoismus und sein Stolz nicht kleiner, sondern nur noch größer. Seine moralischen Anstrengungen machen ihn überheblich, selbstgerecht und stolz. Und er verwandelt sich dann wieder zu Mr. Hyde. Nicht trotz seiner guten Taten, sondern genau deswegen. Sünde und Böses beruhen auf einem sich selbst überhebenden Egoismus, der die Mitmenschen verletzt und unterdrückt. Aber es gibt zwei Grundvarianten von ihm. Die eine ist wie Mr. Hyde. Er gibt dem Bösen einfach Raum. Keine Grenzen, ich tue, was ich will, ich verletze die anderen. Wenn das so ist, ist das so, das interessiert mich nicht. Das ist die eine Variante. Regeln und Gesetze gelten für diese Variante nicht. Sie nimmt sich alles, was sie will, auch mit Gewalt. Die andere Variante ist die von Dr. Jekyll. Man ist tugendhaft, man hält sich an alle Regeln und arbeitet an seiner Gerechtigkeit oder, wenn man es ganz genau will, an seiner Selbstgerechtigkeit. Und jetzt wird es interessant und das ist für uns Christen spannend. Es gibt also zwei Methoden, mein eigener Herr zu bleiben. Die eine sagt, ich will so leben, wie ich das will. Die andere verlässt sich gegenüber Gott nicht auf den Kreuzestod Jesu, sondern auf ihre eigene Leistung und versucht, sich selbst zu erlösen, indem sie ein Leben führt, das Jesus einfach gefallen muss. Man hält sich an die Gebote, bemüht sich, die Worte Jesus in seinem Leben umzusetzen und lehnt damit genau das Evangelium ab. Ich mache den christlichen Glauben zu einer Religion, in der ich mir selbst erarbeiten kann, dass ich erlöst werden muss. Ich kann meinen Jesus als meinen Erlöser ablehnen, indem ich die Gebote der Bibel breche, aber auch indem ich versuche, sie gewissenhaft einzuhalten. Letztlich laufen Religion, ich gründe meine Identität auf meine moralische Leistung, und Religionslosigkeit, ich gründe meine Identität auf weltliche Dinge oder Beziehungen auf das Gleiche hinaus. Es ist beides Sünde. Und es kommt noch etwas hinzu. Es ist extrem anstrengend, sich ständig gegen meinen inneren Mr. Hyde zu wehren, ihn irgendwo im Keller zu verstecken und die Tür zuhalten zu müssen, damit es keiner sieht, wie ich wirklich bin. Immer muss ich mich vergleichen. Immer muss ich mich anstrengen, besser zu sein als die anderen. Mein Leben ist geprägt von Anstrengen, besser zu werden, weil sonst eventuell jemand meine dunkle Seite entdeckt. Und Leute, das kostet extrem viel Kraft. Aber so leben wir ganz oft. Den Keller zuhalten, damit niemand entdeckt, was in mir drin eigentlich los ist. Und noch etwas. Wenn man solchen Menschen begegnet, wenn man Menschen begegnet, die so leben, dann kann es das sein, dass man so ein seltsames Gefühl von, der tut mir zwar etwas Gutes, aber es fühlt sich komisch an. Der tut etwas für mich, aber irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht, weil alles so perfekt aussieht in solchen Gesellschaften, wo man nicht über das Böse redet, wo man nicht darüber redet, was einen bewegt, wo man nicht darüber redet, wie es in mir drin eigentlich wirklich aussieht. Wenn man nicht über seine dunkle Seite redet. Besonders nicht in Gemeinden, aber auch nicht bei unseren Freunden oder in unseren Ehen. Und das ist echt anstrengend, das verbergen zu müssen. Aber ich frage mich, warum reden wir eigentlich nicht darüber? Warum reden wir nicht über die Dinge, die bei uns schlecht laufen? Es ist das erste Mal, dass ich in der Predigt erwähnt habe, wie ich mich beim Autofahren benehme. Aber warum? Wenn uns doch allen klar ist, dass jeder von uns so eine Seite hat, dann dürfen wir auch darüber reden. Dann können wir die doch auch benennen. Können sagen, was da los ist bei uns. Und ich glaube, das hätte eine befreiende Wirkung. Wenn nicht die Leute in den Gemeinden immer den Eindruck hätten, bei allen anderen läuft's. Bei denen ist in der Ehe alles okay. In Solingen das Projekt läuft super. So viele Kinder. Nur bei uns nicht. Wir streiten uns ständig. Ich habe immer Probleme damit. Beim Autofahren oder wo auch immer. Ich glaube, wenn wir anders miteinander umgehen würden, würde sich die Atmosphäre in unserer Gemeinde ändern. Weil man endlich authentisch ist. Weil wir endlich auch vermitteln, was mich rettet und mein Leben erfüllt, ist eben nicht alles zu tun, was ich will und auch nicht, mich anzustrengen, besser zu werden. Das ist doch nicht das, was uns am Ende rettet. Was uns rettet, ist doch allein Gnade. Ich kann nichts dafür tun, dass Jesus mich mehr liebt, als er das jetzt schon tut. Und interessanterweise, ich kann auch nichts dagegen tun. Ja, ich kann nichts tun, dass Jesus sagt, boah, jetzt liebe ich dich aber ein bisschen weniger als vorher. Oder ganz viel weniger. Das geht nicht. Jesus weiß, dass es in mir eine dunkle Seite gibt. Deswegen ist er am Kreuz gestorben, weil er das weiß. Und das Einzige, was ich tun kann, ist nicht versuchen, besser zu werden. Zumindest nicht aus dieser Motivation heraus, mich selbst zu erlösen. Wisst ihr, wie das sich manifestiert, dass wir das erkennen können? Wenn Christen krank werden, und das bin ich bin ja selber da das beste Beispiel, ich habe diese Frage auch gestellt, wenn du schwer krank wirst und dann sagst, wieso tut Gott das? Wieso lässt Gott das zu? Ich habe doch so viel für ihn getan. Ich war Jugendleiter, ich habe Menschen bekehrt, alles für ihn getan. Jetzt lässt er mich so krank werden? Wieso? Und dahinter steht der Gedanke, wenn ich so viel für Jesus tue, dann kann er nicht hingehen und mich mit so einer Krankheit bestrafen. Das geht nicht. Quid pro quo. Ich tue was und er muss mir mein Leben schön in Sicherheit gewähren. Aber so funktioniert das nicht. So ist das nicht. Gnade heißt, dass ich nur sagen kann, hier bin ich. So bin ich. Ich kann nichts, aber auch gar nichts tun, um vor dir auch nur ein Deut besser dazustehen. Nichts. Ich könnte mein Leben geben und es würde nichts ändern. Allein deine Gnade kann mich retten. Und das ist das, was wir in den Gemeinden oft falsch verstehen. Sünde ist eben nicht die Tat. Das ist nur die Auswirkung der Sünde. Sünde ist, ich bin der Herr über mein Leben. Getrennt sein vor Gott, von Gott, das ist Sünde. Ich will die Macht haben, ich will bestimmen, was in meinem Leben passiert. Etwas ganz anderes ist Gnade. Ich weiß, dass ich nicht besser werden muss. Denn alles das, was mich besser macht vor Gott, das hat Jesus längst am Kreuz getragen. Amen.